Ja, ich begrüße auch alle herzlich. In der Schule habe ich oft gelitten. Das System in der Schule war irgendwie so, dass man vor allem Details lernte. Jahreszahlen zum Beispiel. Und die Idee war, dass wenn wir all die Details kennen, dass wir irgendwann mal auch den Zusammenhang erfassen. Aber was die Lehrer nicht so bedachten, war, dass Herr Beusch all die Details fortwährend wieder vergaß, weil er irgendwie den Zusammenhang eben nicht hatte. Und so kam es eben vor, dass ich am Schluss weder den Zusammenhang kannte, noch die Details, weil ich die vergessen hatte. Und vielen geht es beim Bibellesen ähnlich. Sie lesen in der Bibel, aber sie sind alles so Detailsätze und sie verstehen nicht, sie können es nicht einordnen. Und irgendwie, man liest einen Abschnitt und denkt, was habe ich überhaupt gelesen? Es ist einfach so wirr. Und dass das nicht geschieht, möchte ich heute einen Überblick geben, zuerst über den Kolosserbrief, bevor wir da dann in die Details einsteigen. Wer von euch kann ganz spontan sagen, also muss niemand jetzt das laut sagen, aber wer könnte spontan jemandem anderen erklären, was im Kolosserbrief steht, was so der Zusammenhang ist, was der Schwerpunkt ist und so weiter? Also überlegen. Oder wer weiß, wer Demas ist? Wer weiß das? Das könnt ihr die Hände hochhalten. Wer weiß, wer Demas ist? Philipp? Cool. Das ist auch eine Person im Kolosserbrief. Und wir werden jetzt das so machen, dass ich einen Überblick gebe und dann werden wir ganz kurz den Demas anschauen, weil wir von ihm auch ganz viel lernen können und er eben auch im Kolosserbrief vorkommt. Also wenn wir das vorstellen, Paulus war ein Apostel und er hat den Auftrag, das Evangelium überall zu verkündigen. Und eine Station, wo er hinkam, war Ephesus. Es liegt in der heutigen Türkei, also hier haben wir Italien, Griechenland, heutige Türkei. Und Paulus kam dahin und verkündigte das Evangelium. Und das Coole war, dass durch seinen Dienst und durch viele Mitarbeiter eine Gemeinde entstand. Die Gemeinde war so begeistert von dieser Botschaft, von dieser Erlösung, dass sie überall begannen, das Evangelium weiterzusagen. In ganz Asien. Sie zerstreuten sich, erzählten von Jesus. Paulus errichtete auch eine Bibelschule in Ephesus und unterrichtete die Leute. Und einer der Schüler war wahrscheinlich Epaphras. Und der zog dann weiter, 160 Kilometer weiter nach Kolossea. Heute finden wir nur noch Ruinen, liegt auf eben in der heutigen Türkei. Aber damals verkündigte er das Evangelium und eine Gemeinde entstand. Die Gemeinde war total positiv. Die war bekannt für ihren Glauben an Gott. Und ihre Liebe zu anderen Menschen. Das heißt, das war nicht nur einfach Theorie für sie, sondern das veränderte ihr Leben. Der Glaube veränderte ihr Leben und es war eine total positive Gemeinde. Aber es gab ein Problem. Plötzlich reihten sich da in die Gemeinde hinein ihr Lehrer. Die einen, die sagten, ja, das mit dem Glauben ist super. Aber natürlich, um wirklich erlöst zu sein, musst du natürlich auch die Gesetze vom Alten Testament her befolgen. Das waren Leute, die jüdisch geprägt waren. Und sie sagen, du musst auch die Sabbate einhalten, du musst dich beschneiden lassen. Also musst du etwas tun, um erlöst zu werden. Andere, die waren eher von griechischen Denken her beeinflusst, die sagen, du musst das interpretieren. Natürlich, das mit Jesus ist super und all das. Aber selbstverständlich sind die Wunder natürlich nicht wörtlich geschehen. Das muss man interpretieren, das ist symbolisch gemeint. Da muss man dahinter schauen. Und die Dritten, die waren geprägt vom asiatischen Raum, die sagten, ja, Jesus ist gut, die Erlösung, das Evangelium. Aber um es wirklich zu verstehen, das gehört Askese dazu. Du musst dich verinnerlichen, Selbstkasteiung, du musst das ergreifen. Und vor allem braucht es ganz besondere Erfahrungen. Und was sie sehr betont war, Engelserfahrungen, Erscheinungen musst du haben, tiefe, besondere Erfahrungen. Als Paulus hörte, dass solche Irrlehrer da waren, war für ihn klar, das ist ein tödliches Gemisch. Das kann die ganze Gemeinde ruinieren. Das ist sowas von gefährlich. Und er wusste, da muss man etwas tun. Das ist eine Katastrophe, wenn die überhand gewinnen, wenn die Irrlehre da hineinkommt. Weil die Irrlehre ist so gefährlich, sie ist so ähnlich. Sie hat nur eine ganz kleine Sache, aber sie geht bei Jesus vorbei. Das Problem war aber, dass Paulus nicht mehr in Ephesus war, sondern er war unterdessen in Rom. Kilometer weg. Und nicht nur das, nicht nur Distanz war das Problem. Er war ein Häftling. Er war eingesperrt in einem römischen Gefängnis. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus sehr Mühe hatte. Wie kannst du das zulassen, Herr Jesus? Wie kannst du zulassen, dass solche Irrlehrer kommen in eine Gemeinde, die eigentlich so gut steht? Und wieso muss ich jetzt ausgerechnet jetzt inhaftiert sein? Ich kann nicht mal hin. Aber es bräuchte unbedingt jemand, der da warnt, der da Klarheit schafft. Wieso lässt du das zu, dass ich hier bin? Vielleicht dachte er auch kurz ans Ausbrechen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall überlegte sich, was kann ich tun? Er hat zwei Dinge. Er betete, jeden Tag betete er für die Gemeinde, dass Gott da bewahrt, dass er ihnen hilft. Und dann entschloss er sich, einen Brief zu schreiben. Er konnte nicht selber gehen, aber er sagt, okay, schreibe ich einen Brief. Wenn du jetzt Paulus gewesen wärst, was hättest du geschrieben? Überleg mal, die Situation, gute Gemeinde, aber ganz gefährlich hier, Lehrer, die man fast nicht erkennt. Was hättest du geschrieben? Ja, könnt ruhig sagen. Wie? Ja. Besinnt euch auf die Lehre Jesu. Ja, kennt ihr den Kolosserbrief? Hm? Cool. Ganz genau. Er hat interessanterweise geht er fast nicht auf die Irrlehre drauf ein. Sondern sein Hauptfokus ist, Jesus ganz klar zu beschreiben. Ich finde das interessant. Es ist sicher war er überzeugt, wenn sie Jesus ganz klar kennen, dann erkennen sie automatisch auch ihr Lehren. Wenn wir das richtige Geld ganz gut kennen, dann werden wir auch Falschgeld erkennen, automatisch. Wir müssen nicht alle möglichen Varianten von Falschgeld studieren. Wir werden das merken, wenn wir das Original kennen. Und so hat er den Fokus auf Christus. Wer ist Christus wirklich? Und man weiß nicht, ob Paulus im Gefängnis, in der Einsamkeit, in dem, dass er da viel Zeit hatte, eine besondere Offenbarung hatte oder ob das schon vorher war. Auf jeden Fall hat Gott dem Paulus eine Offenbarung gegeben, die vorher in der ganzen Weltgeschichte noch nie bekannt war. Ein Geheimnis hat er eröffnet. Es gibt 11 Geheimnisse im Neuen Testament. Das sind alles Dinge, die verborgen waren im Alten Testament und im Neuen Testament geöffnet werden. Und das eine Geheimnis ist Christus in uns. Das ist der Fokus und das ganz Neue. Das war unvorstellbar. Über Jahrtausende, das war im Alten Testament für die Juden besonders, das war unvorstellbar. Christus in uns. Und Paulus geht auf dieses Geheimnis ein und sagt, was das bedeutet und dass es überhaupt möglich ist. Und da möchte ich einen kleinen Einschub machen. Wir haben im Neuen Testament 3 Briefe, so Geheimnisbriefe. Also Briefe, die als Schwerpunkt ein Geheimnis eröffnen. Und das ist der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief erklärt das Alte Testament aus Gottes Sicht. Und er macht klar, das ganze Alte Testament weist auf Jesus Christus hin. Zum Beispiel mussten die Leute im Alten Testament Opfer bringen, in Bezug auf, wenn sie gesündigt haben. Sie haben die Hand auf ein Tier gelegt, das Opfertier, bekannten dabei ihre Schuld und dann wurde in die Seite das Tier geopfert. Und die wussten nicht genau, weshalb sie das machen sollten. Gott hat es einfach so befohlen. Und im Neuen Testament wird klar, hey, das ist alles ein Hinweis auf den Erlöser, der kommen wird, auf Jesus Christus. Und so macht der Hebräerbrief klar, alles im ganzen Alten Testament weist auf Jesus Christus hin. Die Personen, die Ereignisse, die Bräuche, die Feste. Und es ist alles in Christus erfüllt, sogar das Gesetz, die Gebote. Alles ist in Christus erfüllt. Das wusste man im Alten Testament noch nicht in der Klarheit. Und der Hebräerbrief öffnet dieses Geheimnis. Der Epheserbrief öffnet ein anderes Geheimnis, das ebenfalls nicht bekannt war, und zwar das Geheimnis über die Gemeinde. Es war unvorstellbar im Alten Testament, dass mal Heiden zum Glauben kommen, also nicht Juden. Und wenn die zum Glauben kommen, war unvorstellbar, was das bedeuten würde. Und der Epheserbrief öffnet das Geheimnis, was eigentlich eine Kirche, eine Gemeinde ist, nämlich eine Demonstration Gottes. Also unsere Hauptaufgabe ist, Gott zu demonstrieren in unseren Familien, in unserem Umfeld, in anderen Gemeinden, bis hin zur unsichtbaren Welt. Und der Epheserbrief öffnet das Geheimnis und sagt, die unsichtbare Welt, die schaut auf die Gemeinde. Und wir sind eine Demonstration bis hin zu Satan. Zu allen Menschen, zu allen Dämonen, zu allem Überirdischen ist die Gemeinde eine Demonstration. Und der Epheserbrief öffnet das Geheimnis, was Gott für eine geniale Gemeinde hat. Und der Kolosserbrief ist eigentlich umgekehrt, der eröffnet das Geheimnis, was die Gemeinde für einen genialen Christus hat, für ein geniales Haupt. Also hier mit dem biblischen Sprach, hier was für einen genialen Leib Christus hat und im Kolosserbrief, was für ein geniales Haupt die Gemeinde hat. Das alles war, nochmals, das war über Generationen verborgen und Paulus sagt im Kolosserbrief, Dank dafür, dass Gott euch das offenbart hat. Das wollten die Propheten auch sehen. Aber sie haben es nicht gesehen im Alten Testament. Nicht mal die Engel wussten das. Wir können es wissen. Es ist ein unheimliches Vorrecht. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Brief und den etwas genauer betrachten, dann können wir ihn in zwei Teile teilen. Kapitel 1 und 2. Da eröffnet uns Gott, was für eine Freiheit es ist, wenn Christus in uns lebt. Zum Beispiel die Vergebung der Schuld. Was für eine Freiheit es ist, wenn unsere Schuld vergeben ist, wenn wir vor Gott tadellos sind, ohne eine Makel. Es gibt nichts Gewaltigeres. Aber auch frei von den Mächten, von Satan, von seinen Kräften, von seinem Einfluss. Wir haben eine Kraft in uns, wir sind frei. Frei von uns selber. Also die ersten zwei Kapitel, da sehen wir eine unheimliche Freiheit. Und dann in Kapitel 3 und 4, da geht es im Schwerpunkt darum, diese Freiheit nun weiterzugeben. In unseren Ehen. An unsere Kinder, in unseren Beziehungen, an unsere Arbeit und so weiter, bis ans Ende der Welt, dass wir diese Freiheit anderen weitergeben. Und deshalb der Titel dieser Predigtreihe, Freiheit, Kapitel 1 und 2, die ansteckt, Kapitel 3 und 4. Und ich freue mich sehr darauf, es ist absolut genial. Ja, und Paulus schreibt es nun und schickte das Ganze oder ließ es nach Kolossea bringen. In diese Stadt Tychikus brachte es der Gemeinde. Und was mich fasziniert ist, Satan wollte die Gemeinde fertig machen, schickte ihr Lehrer. Ganz klug hat er organisiert, dass dann Paulus genau im Gefängnis ist und sicher nicht eingreifen kann. Und was eine Anfechtung war, daraus hat Gott einen Sieg gemacht. Weil wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich den Kolosserbrief nicht. Aber jetzt haben wir seit 62 nach Christus, ungefähr ist er geschrieben worden, haben wir eine unheimliche Einsicht, was es heißt, Christus in uns zu haben. Also der Angriff von Satan machte Gott zu einem Sieg. Und das ist sein Prinzip und das können wir mitnehmen. Vielleicht stehst du auch in Anfechtungen. Vielleicht gesundheitlich. Oder du bist entmutigt. Oder du bist auch irgendwie eingesperrt. Ich habe mir schon letztes Jahr und auch dieses Jahr in mein Tagebuch geschrieben, so als Jahresmotto. Ich will jeden Angriff vom Teufel zu einem Sieg machen. Denn dazu sind die Angriffe da. Es ist Gottes Absicht, mit jedem Angriff einen Sieg zu machen. Und das sehen wir, dieses Prinzip sehen wir hier. Der Kolosserbrief, der ist da. Wie eine Bombe. Da noch eine. Zack, noch so. Und da noch etwas. Der Kolosserbrief ist eine absolute Bombe. Aber ob er bei dir etwas bewirken wird, das hängt von Gott und von dir ab. Millionen Menschen wissen um Christus. und glauben irgendwie auch dran. Aber Christus in uns zu haben, das sind Welten. Das ist etwas ganz anderes. Und ob wir das erfassen, ob wir das wirklich erkennen und immer wieder neu erkennen, wir können das nicht einmal ein für alle Mal, das hängt vor allem von uns ab. Und so ist es ganz entscheidend, wie du diese Predigtreihe durchgehst. Im Flyer habe ich einen Vers abgedruckt, oberst ganz, also hinten bei den Predigtnotizen, da heißt es: Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben, und enthüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Also es ist höchst interessant, schon der Psalmist im Alten Testament schreibt von Geheimnissen seines Bundes. Er spürt es, wie die Propheten damals auch, die spüren, da gibt's Geheimnisse. Da ist etwas, was wir noch nicht wissen. Aber sie wussten noch nicht, was es ist. Aber sie gaben schon das Prinzip weiter, wie man das Geheimnis dann mal erkennen kann. Und jetzt lüftet Paulus oder Gott durch Paulus dieses Geheimnis von Christus. Und wir sehen dieses Prinzip, wie wir es erkennen können, nämlich, wenn wir ehrfürchtig sind. Nehmen wir den Gottesdienst. Komm ehrfürchtig in den Gottesdienst. Wenn du ehrfürchtig in den Gottesdienst gehst, dann bete vorher. Bereinige dein Leben. Komm früh genug. Komm mit großer Erwartung. Und dann im Gottesdienst. Sei ganz dabei. Einige haben ein Notizbuch dabei, die sie immer beim Predigen haben. Oder bei eben in den Predigen haben. Ich finde das genial. Ich habe hier ein Notizbuch irgendwo. Oder kannst auch hier beim Büchertisch. Oder schafft ihr sonst eine Hilfe? Wie kann ich es machen, damit ich das nicht vergesse, auch aus Ehrfurcht vor Gott? Und seid ihr bewusst, nach dem Gottesdienst geht's los. Nämlich das umzusetzen. Und eine geniale Möglichkeit, vor allem für die, die Kinder haben, ist der Austausch am Mittagessen. Das Geniale ist nämlich, dass das Kids-Treff dieselben Themen nimmt wie wir, also die ältere Gruppe vom Kids-Treff. Das heißt, die werden heute auch den Überblick haben und auch über Demas reden. Und jetzt habt ihr immer im Flyer, seht ihr da unten, Austausch am Mittagstisch, einige Fragen, die ihr diskutieren könnt mit den Kindern. Diese Fragen, die werden sie auch in den oberen Räumen betrachten und dann könnt ihr austauschen. Heute zum Beispiel, bringen wir es zusammen, mal miteinander zu erörtern, was wirklich der Inhalt, der Überblick des Kolosserbriefes ist. Oder bringen wir sogar so eine Zeichnung zusammen. Dass wir das vertiefen, aber auch natürlich dann im persönlichen Leben. Ihr habt auf dem Flyer auch eine Anleitung gefunden. Anleitung für einen erfolgreichen Gottesdienstbesuch. Ihr müsst es nicht jetzt lesen, aber es kann helfen, dass wir in einem halben Jahr viel weiter sind, viel tiefer, weil Christus in seiner Gnade uns dieses Geheimnis eröffnet hat, ihn viel tiefer zu verstehen. Zu verstehen, was es heißt, dass er in uns lebt. Wir machen es so, dass wir einfach aufstehen und jeder für sich ganz alleine einfach ein Gebet spricht. Was du ihm sagst zum Beispiel, hey, ich möchte dich tiefer erkennen. Hilf mir. Oder irgendwie, wo du eine Bitte an Gott gibst oder auch einen Dank und einfach für diese Predigtreihe betest. Auch wenn du noch nie gebetet hast, versuch es, einfach mit Gott zu reden über das, was über diese Predigtreihe, über das, was bevorsteht. Stehen wir doch auf. Ich mache dann den Abschluss. Herr, danke wirklich für dieses Vorrecht. Wir bitten auch für die Kinder und all die Kids-Treff-Mitarbeiter, dass auch du zu ihnen sprichst, auch dass sie dieses Geheimnis noch viel tiefer erfassen und wir genauso, dass wir einfach da in eine Tiefe kommen, die noch nie da gewesen ist. Und danke, dass du uns das überhaupt offenbart hast. Es heißt, dass die Propheten im Alten Testament sich sehnten, das zu erkennen. Es heißt, dass nicht mal die Engel das erkannten und wir dürfen es haben. Aber es braucht mehr, wir müssen es verstehen, erkennen. Und da bitten wir dich um deine Gnade. Amen. Amen. Nein, noch nicht. Eine Person, die im Kolosserbrief vorkommt, ist Demas. Und es ist interessant, er kommt nur dreimal vor im Neuen Testament. Immer nur mit einem Satz und immer so bei den Grüßen. Also wir wissen fast nichts über ihn und trotzdem können wir unheimlich viel lernen, weil das, was wir wissen, spricht Bände. Die erste Stelle ist im Philemonbrief und der funktioniert nicht. Manuel, kannst du die erste Folie geben? Da wird er erwähnt, und zwar Philemon 24, sonst müssen wir auf Hand umschalten, die Bibel aufschlagen und Philemon 24 aufschlagen. Jetzt so. Es grüßt dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Achistachus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Demas ist hier mitten im Team. Und in was für einem? Also ich finde, das ist schon noch cool. Also, da war eben Paulus. Da war Markus, der dann später das Markus-Evangelium schrieb. Achistachus, der den Paulus rühmt für seine Treue. Und Lukas, der Arzt, der das Lukas-Evangelium schrieb später. Das ist eine gewaltige Ladung, das ist schon cool. In so einem Team hat er mitgearbeitet. Paulus nennt ihn Mitarbeiter und er ist da voll mittendrin. Der nächste Vers ist eben in unserem Brief im Kolosser. Da heißt es, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Was soll jetzt das? Irgendwie, wieso schreibt ja der geliebte Lukas und Demas? Irgendwie, also der geliebte Lukas, ja, und Demas. So irgendwie, er ist zwar dabei, aber irgendwie stimmt etwas nicht. Es fällt nicht auf. Also mir ist es noch nie aufgefallen, als ich den Kolosserbrief einfach so las. Aber irgendwie ist es doch komisch. 5 Jahre später schreibt Paulus, Demas hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gegangen, weil ihm mehr an dieser Welt gelegen ist als an der kommenden. Demas ist weg vom Team, weg vom Glauben, weg von der Gemeinschaft.